Grüß euch.
Ich bete jetzt am Anfang. Herr Jesus, ich mag dich bitten für die Zeit, für die ganze Zeit da im Gottesdienst. Segne uns, mein Herr. Danke erst für die Predigt. Segne uns alle miteinander. Mein Herr, mach einfach, dass wir alle gemeinsam über dich staunen. Bitte, Herr Jesus, wir wollen dich ganz. Schenk das einfach in unsere Herzen. Danke dir. Amen. Genau, Predigttext ist heute in Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Johannes, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Und ich lese mal die Verse 5 bis 7 vor. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus spricht da. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über das, was ich euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Beistand nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also was passiert da? Die Jünger von Jesus, sie sind traurig. Wenn man nur das liest, dann erkennt man nicht gleich, worüber sie traurig sind. Aber in den Versen davor, vielleicht könnt ihr euch auch noch an den letzten Sonntag erinnern, in den Versen davor können wir nachlesen, dass Jesus ihnen prophezeit, dass sie in Zukunft verfolgt werden. Jetzt sagt Jesus ihnen, dass er bald zu seinem himmlischen Vater zurückkehren wird. Denn dieser hat er ja ursprünglich auf diese Welt gesandt. Und Jesus ist ja nicht nur ein Mensch. Er ist Gott und wurde Mensch, um Menschen zu retten. Und wie Jesus ihnen sagt, dass er zurückgeht, sind die Jünger so beschäftigt mit ihrer eigenen Zukunft. Die Worte, was Jesus ihnen vorher gesagt hat, die haben sie nur nicht loslassen. Sie sind damit beschäftigt. So sehr, dass sie Jesus nicht fragen, wohin er geht. Sie fragen nicht nach. Aber Jesus versichert ihnen, diese Neuigkeiten, die sind nicht schlimm. Im Gegenteil. Jesus erklärt ihnen, dass es gut ist, wann er geht. Das ist super. Denn dann kommt der, der an Jesu Stelle helfen soll. Also Jesus selbst wird ihn, diesen Helfer, zu seinen Jüngern senden, sobald er weg ist. Und der, den er senden wird, der hat viele Namen, zum Beispiel Beistand, vielleicht steht das da bei euch in der Bibel, Tröster, Helfer, Geist der Wahrheit oder Heiliger Geist. Und es ist immer ganz interessant, was die Leute so vorstellen, wenn man über den Heiligen Geist redet. Viele denken wahrscheinlich von euch gleich an die Taube, bei der Taufe von Jesus. Es war sicher interessant, was ihr so denkt, aber es hat zu viele, ich kann nicht jeden fragen, es geht nicht. Und wir Christen, wir lehren ja die Dreieinigkeit Gottes. Und Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, sie sind eins. Wie funktioniert das? Es gibt da ein paar tolle Vergleiche, wie man das zu erklären versucht. Natürlich sind Vergleiche, gell? Vergleiche hinken immer ein bisschen. Aber da gibt es zum Beispiel den Vergleich mit den drei Aggregatzustände vom Wasser, gell? Das ist eigentlich Wasser, aber es sind halt drei verschiedene Aggregatzustände. Oder es gibt den Vergleich mit den drei Achsen von einem Raum, gell? Also mit der Raum ein Raum ist, braucht er drei Achsen. Genau, aber es sind halt immer nur Vergleiche und ich gebe euch jetzt meinen persönlichen Lieblingsvergleich, gell? Also den mag ich sehr, sehr gern und den gebe ich euch gerne weiter. Und das ist nämlich die Ehe. Ja. Nicht nur, weil ich verheiratet bin, ich finde ihn wirklich, ich habe den wirklich schon immer toll gefunden. Schauen wir uns an, wie Gott den Menschen und die Ehe gemacht hat. Ja. Ihr könnt es ganz vorne in der Bibel aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Gott spricht da, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also er hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, er hat den Menschen so gemacht, dass der Mensch etwas über Gott zeigt. Und im nächsten Vers, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also der Mensch ist da, um etwas über Gott zu zeigen. Und dann lese ich im nächsten Vers, er hat nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern er hat Menschen geschaffen, die verschieden sind, ein Mann und eine Frau. Also nicht nur ein Menschen, sondern zwei Menschen, die sich gegenseitig ergänzen. Gell? Das schafft also Gott, wenn er etwas in seinem Ebenbild schafft. Gell? Und im nächsten Kapitel, Kapitel 2, Vers 24, lesen wir: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ja, sage ich, es ist die Ehe. Ja, sie werden eins mit Leib und Seele, Mann und Frau. Sie verbinden sich so eng, dass sie eins sind. Ja, nicht mehr zwei voneinander getrennte Menschen, sondern eins mit dem Leib und mit der Seele. Und das hat sich Gott eben ausgedacht, wie er den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat und ihnen die Ehe gegeben hat. Und ich sage jetzt, so ähnlich ist es auch bei Gott. Das ist ein Vergleich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die haben so eine perfekte Liebesbeziehung und sind deshalb eins, wie Mann und Frau eins werden mit Leib und Seele. Deshalb ist Gott drei und doch eins. Und schauen wir uns diese perfekte Liebesbeziehung Gottes mal ein bisschen genauer an. Und mal schauen, was macht der Vater. Der Vater, immer wieder lesen wir, der gibt alles dem Sohn. Alles wird er dem Sohn übergeben. Er gibt alles weiter. Er beschenkt er mit allem. Was macht der Sohn? Was macht Jesus? Alles, was Jesus tut, tut er zur Ehre des Vaters. Immer wieder. Er tut alles zur Ehre des Vaters. Er tut nichts aus eigenem Willen. Er macht alles zur Ehre des Vaters. Er macht immer, was der Vater befiehlt. Und was der Heilige Geist in dieser Liebesbeziehung macht, das werden wir in ein paar Minuten wissen. Schauen wir uns gleich an. Und es gibt dabei Einwände gegen den Heiligen Geist. Das ist ja immer ein recht umstrittenes Thema, Heiliger Geist. Reden wir oft nicht viel drüber. Zum Beispiel gibt es den Einwand, dass der Heilige Geist gar keine Person ist. Es ist ja ein Geist, es kann doch keine Person sein. Und ich bringe dir noch einen kurzen Beweis, dass der Heilige Geist, genau, und zweiter Punkt, dass der Heilige Geist Gott ist. Das ist der zweite Punkt, das ist auch immer wieder so eine Frage, ist der Heilige Geist wirklich Gott? Und das erste, schauen wir uns an, ist der Heilige Geist Gott? Ich habe da einfach einen Bibelvers genommen, also zwei Verse, wo wir das nachlesen können. Und zwar ist es in Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Da ist die Geschichte, wo der Petrus den Ananias anklagt. Und er sagt zu ihm in 3, im zweiten Teil von Vers 3, warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Und im nächsten Vers, Vers 4b, also im zweiten Teil, du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Also wird der Heilige Geist ganz klar mit Gott gleichgesetzt. Und also Frage, ob der Heilige Geist eine Person ist, gibt es auch einen super Vers. Weil der Heilige Geist, der weiß Dinge und erkennt die Gedanken Gottes. Und wenn etwas keine Person ist, dann weiß es keine Dinge und kennt keine Gedanken. Aber der Heilige Geist weiß eben Dinge. So etwas kann nur eine Person. Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 10. Denn der Geist Gottes weiß alles. So wie Gott, er weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Also das ist immer klar, der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist ist auch eine Person. Interessant ist auch, was Jesus sagt. Er sagt, dass es besser ist, dass er geht, damit der Heilige Geist kommt. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Jesus war ein Mensch. Jesus war Gott, Jesus war Mensch, er war auf dieser Erde. Aber der Heilige Geist, der wird in jedem Menschen sein, der Jesus vertraut. Und so hat Gott die Zukunft der Welt geplant, jetzt in unserer Zeit. Nicht, dass Jesus da ein Reiseprediger ist und da auf der ganzen Welt herumreist, sondern er hat es so geplant, dass Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, seine Botschafter sind, sein Evangelium verkündigen, von Jesus erzählen. Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt. Und nur heute feiern wir jährlich das Pfingstfest, an dem der Heilige Geist gekommen ist. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Das ist zuerst, wenn der Heilige Geist zum allerersten Mal Pfingsten aufgetaucht wäre. Er kommt ja schon im Alten Testament vor. Aber Pfingsten ist das Fest, wo er in alle, ab dem Moment in alle Gläubige ist. Jeder, in jedem, der was Jesus vertraut und dauerhaft. Er verlässt die Menschen nicht mehr. Und Pfingsten, wann war das? Wir haben Jesu Kreuzigung, wir haben Jesu Auferstehung. Jesus war nur 40 Tage auf dieser Erde und dann ist er in den Himmel. Und 10 Tage später ist eben das Pfingstfest. Gell? Da ist der Heilige Geist gekommen auf jeden, der was Jesus vertraut. Und der Heilige Geist, er wirkt in den Menschen, die ihm vertrauen. Er macht ja auch was. Ihm gibt es nicht nur, er macht auch was. Ohne den Heiligen Geist könnten wir Gott gar nicht lieben. Das würde nicht gehen. Wir könnten ihn nicht lieben. Natürlich kann man das ja sagen, ohne Jesus, gell, könnten wir Gott nicht lieben. Natürlich. Die Namen sind oft austauschbar. Gell. Aber das sind Sachen, die stehen in der Bibel über den Heiligen Geist. Gell. Er bewirkt diese Liebe in uns, dass wir Gott lieben können. Das ist sein Werk. Gell. Er sorgt dafür, dass wir im Glauben durchhalten bis ans Ende. Gell. Und nicht aufgeben. Also, dass wir nicht aufgeben, das ist sein Werk. Er sorgt dafür, er macht es. Er ist derjenige, der das, was Gott gut findet, nämlich seine Gebote, gell, was er uns gibt, was Gott gut findet, er sorgt dafür, dass wir das lieben und dass wir das halten, dass wir es bewahren, gell, dass wir das tun können, was Gott gut findet, das ist sein Verdienst, das macht der Heilige Geist in uns. Gell. Er ist derjenige, der uns schenkt, dass wir Freude an Jesus haben. Wenn wir Freude an Jesus haben, das schenkt er. Gell. Wenn du Jesus besser kennenlernen willst, das hat der Heilige Geist geschenkt. Und die guten Werke, die was wir tun, die schenkt der Heilige Geist. Er tut alle guten Werke durch uns. Er hilft uns, wenn wir anderen von Jesus erzählen. Er steht uns bei, er ist der Beistand. Durch ihn hast du die engste Beziehung zu Gott, die was man jetzt haben kann. Gott selbst lebt in dir. Das macht der Heilige Geist und die Liste geht noch weiter, gell? Und ein paar Punkte werden wir auch noch ansprechen. Aber das, was mir hier einfach wirklich ganz wichtig ist, ist, dass wir alle sehen, dass Gott diese Dinge durch den Heiligen Geist tut. Gell? Der Heilige Geist macht es, er sorgt dafür. Gell? Wenn du eine super Zeit mit Jesus hast, wenn du dir noch nichts anderem sehnst, als Zeit mit Jesus zu verbringen, Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen, wenn du ein Kompliment kriegst, weil du echt was richtig super gemacht oder ein gutes Werk da hast, dann gib Gott die Ehre. Ja. Gib Gott die Ehre. Er hat das getan. Das macht der Heilige Geist. Und wir überspringen jetzt den mittleren Teil, die Verse 8 bis 11 überspringen wir kurz, die schauen wir uns noch an. Wir springen gleich zum dritten Teil, die Verse 12 bis 15. Ich lese die vor. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also zu der Zeit, lesen wir in Vers 12, zu der Zeit, wie Jesus diese Worte zu einer spricht, hat er einer nicht mehr sagen können. Sie waren überfordert. Sie wären überfordert gewesen, wenn einer nur mehr offenbart hätte. Es war noch nicht die Zeit. Aber gleich im nächsten Vers, in Vers 13, lesen wir, dass das kein Problem ist. Weil der Heilige Geist das Werk von Jesu weiterführen wird. Er wird dafür sorgen, dass die Offenbarung Gottes, die Offenbarung von Gott, die was wir haben, da für dieses Leben, für uns, wir nennen es eine Bibel, dass die vervollständigt worden ist. Das hat der Heilige Geist gemacht. Natürlich bedeutet der Vers auch, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass wir die Wahrheit verstehen können, dass wir zuhören können, dass wir Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Er macht, dass wir sein Wort lesen können und wir in einer Art und Weise angesprochen werden, wie es kein anderes Buch tut. Und da ist ähnlich in Vers 14 und 15, da sehen wir jetzt die Rolle des Heiligen Geistes in dieser perfekten Liebesbeziehung. Dreieinigkeit. Verse 14 und 15. Alles, was der Heilige Geist macht, macht er aus einem Grund. Er macht es, um Jesus zu verherrlichen. Er weist auf Jesus hin. Er handelt aus der Liebe zu Jesus und dem Vater. So wie Jesus alles tut, um den Vater zu verherrlichen, wie wir vorher gehört haben, verherrlicht der Heilige Geist Jesus. So kann man auch immer ganz einfach sehen, ob etwas vom Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist weist mit allen seinen Werken auf Jesus hin. Ja? Und da gibt es eine ganz praktische Anwendung in unserem Leben. Ja? Der Heilige Geist, der hat kein Interesse daran, dass wir vor allen Menschen gut dastehen. Ja? Der wird nicht bewirken, dass ich da vor allen Menschen super dastehe. Am Beispiel von Jesus sehen wir das sehr gut. Jesus spricht die Wahrheit aus. Und die Wahrheit hat immer viele Hasser. Es wäre nicht normal, wenn es bei uns anders wäre und wir für alle Menschen gut dastehen. Statt das Ziel zu haben, die bei allen Menschen gut dastehen zu lassen, hat der Heilige Geist unendlich viel mehr Interesse, dich zu einem makellosen Fenster zu machen. So ein Fenster, durch das Jesus durchscheint. Durch das Menschen Jesus sehen. Das heißt jetzt auch nicht, dass du ganz unsichtbar bist, dass man dich nicht mehr sehen darf, dass man sich nicht mehr an deinen Namen erinnern darf. Welche, man kennt die. Nein, das heißt es auch nicht. Das heißt nur, wenn man über dich spricht, dann soll man über deine Liebe zu Jesus sprechen. Über deine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Über deine Begeisterung, das Wort zu lesen. Über die ermutigenden Worte, die genau ins Schwarze treffen. Und was auch noch eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, über die wir auch schon ein bisschen was gehört haben, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, ist es, der Heilige Geist, der gibt weiter. Zum Beispiel die Gaben. Er gibt uns die Gaben. Gott gibt uns Gaben. Der Heilige Geist bewirkt sie in uns. Er gibt Dinge an uns weiter. Und was interessant ist, was der Heilige Geist eben nicht macht, ist, dass er irgendeine Ehre für sich selbst beansprucht. Warum nicht? Er weist auf Jesus hin. Er öffnet die Augen der Menschen für Dinge, die zu Jesus hinführen. Und genau das sehen wir jetzt in den Mittelteilen, was wir vorher auslassen haben. In die Verse 8 bis 11, da sehen wir Dinge, die er bewirkt, die auf Jesus hinweisen. Verse 8 bis 11. Und ist er erst gekommen, weil er den Menschen die Augen für ihre Sünde, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich dann nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Also Jesus erklärt uns hier nun mehr, was der Heilige Geist machen wird, nachdem er gekommen ist. Er erwähnt drei Dinge, die zusammenhängen. Danke. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist überführt also Menschen von Sünde, dass es eine Gerechtigkeit gibt und dass ein Gericht kommen wird. Ja. Der Heilige Geist erdeckt Sünde auf. Jesus erwähnt, dass ihre Sünde das ist, die Sünde der Menschen, dass sie nicht an Gott glauben. Dadurch wird schon mal ziemlich klar, um was es bei Sünde nicht geht. Gell? Also Sünde ist eben nicht, wenn man ein Stück Schokolade zu viel isst. Gell? Das ist keine Sünde. Das Erste, was uns oft einfällt, wenn wir an Sünden denken, gell? Das ist dann immer stehlen, morden, betrügen. Gell? Und das stimmt, das sind Sünden, das ist keine Frage. Aber auch von diesen Sünden redet der Jesus nicht. Er redet von der Sünde. Er redet von der Sünde, von der alle anderen Sünden kommen. Sünde ist Gott nicht zu vertrauen, ihn nicht zum Herrn über dein Leben zu machen, Entscheidungen ohne Jesus zu treffen, irgendetwas mehr zu lieben als Gott. Und dann, in automatischer Folge, kommen dann die Dinge, die Gott nicht gut finden. Das ist Sünde. Und optimalerweise führt die Erkenntnis, dass man Sünden hat, zur Suche nach einer Lösung, bis man aufatmen kann, wenn man Jesus gefunden hat. Optimalerweise führt die Erkenntnis von Sünde zur Suche nach einer Lösung. Und beim nächsten Vers wird das Ganze etwas kniffliger. Hier steht, dass die Rückkehr von Jesus zu seinem Vater die Gerechtigkeit Gottes zeigt. Wieso ist das so? Das ist keine leichte Frage, finde ich zumindest. Und es geht darum, Jesus ist ebenso gerecht wie der Vater. Und niemand, kein Mensch hat Jesus jemals eine Sünde nachweisen können. Und in der Gegenwart des Vaters wird nur absolute Gerechtigkeit geduldet. Und da Jesus tatsächlich zu seinem Vater zurückkehrt, offenbart er damit seine eigene Gerechtigkeit. Und er offenbart damit auch den Maßstab von Gerechtigkeit, der zu erfüllen ist. Nur ein makelloses Leben kann vor Gott bestehen. Aber niemand erfüllt dieses Kriterium. Und der Leser der drei Punkte, den findet nur mehr schwieriger. Der Heilige Geist überführt er vom Gericht. Und das Argument, das Jesus da verwendet, ist, dass der Satan, der Fürst der Welt, schon gerichtet ist. Dass der Satan, der Fürst der Welt, schon gerichtet ist. Das ist das Argument. Und vermutlich redet Jesus da von dem überwältigenden Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Da wurde der Satan besiegt, verurteilt und seine Strafe folgt bald. Aber ist das Gericht ist eben nicht nur für den Satan. Jeder Mensch wird einmal vor Gott erscheinen und gerichtet werden. Es gibt Gerechtigkeit. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Diese drei Dinge, die sind so eng miteinander verbunden. Ein gerechter Gott muss Sünde richten. Zu diesem Zeitpunkt, da war der Ausweg, das was Jesus am Kreuz machen wird, den Jüngern noch nicht bewusst. Aber es wird schon bald soweit sein. Und diese drei Punkte, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, das sind drei Punkte, die jeder Christ für sich selbst begriffen hat. Ich habe Sünde. Da stimmt was nicht. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so, wie es sein soll. Da passen viele Sachen nicht. Gott ist gerecht. Komplett gerecht. Logischerweise kann ich dann vor diesem gerechten Gott nicht bestehen. Ein gerechter Gott muss richten. Die Schuld ist zu groß und die Strafe ist die Trennung von Gott, die Hölle. Und darum hat ja Gott in seiner Menschenliebe einen gewaltigen Plan. Er schickt seinen Sohn auf diese Erde. Er war auf dieser Erde. Er heißt Jesus. Er ist der Einzige, der nie gesündigt hat, der absolut gerecht ist. Er kommt und er bezahlt unsere Strafe. Er bezahlt am Kreuz mit seinem eigenen Blut. Und er nimmt die Strafe für die Sünden auf sich, die Trennung von seinem Vater. Aber nicht nur das, er ist nicht nur vom Vater getrennt, da am Kreuz, da muss er auch die Strafe tragen für alle diese Sünden. Der Zorn, das ist der Zorn, den was er zum Tragen hat, dem wir entgehen. Und wir wissen nicht genau, was Jesus das alles gekostet hat. Es ist nicht so, als wenn wir da eine Tabelle haben, was Jesus da alles hergeben, aufgeben, bezahlen, leiden müssen hat. Ja. Und du sagst, ach, das war nicht so schlimm. Jesus war ja nur zwei Tage tot, dann ist er auferstanden. Ja. Nein, das ist nicht so. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja. Das ist zu oberflächlich. Wir sehen Jesus in seinen letzten Stunden, wie er Schweiß und Blut schwitzt, vor lauter Angst vor dem, was am Kreuz passieren wird. Von dem, was da auf ihm wartet. Was ihm das kostet, diese Trennung. Und der Zorn Gottes über die Sünde. Das hat Jesus da. Und jeder, der seinen Stolz ablegt und Jesus bittet, Jesus, nimm mal meine Sünden ans Kreuz, der wird ebenfalls vor dem Gericht Gottes bestehen. Der ganze Strafe ist dann bezahlt. Du wirst rein vor Gott stehen. Derjenige ist vom Tod zum ewigen Leben übergegangen. Und als Geschenk gibt es den Heiligen Geist. Und Es gibt den Heiligen Geist als Geschenk. Aber ich mag das auch noch klarstellen, weil in unseren Köpfen ist das, glaube ich, sehr, sehr tief drinnen. Immer wieder kommt es hervor, dass wir tun müssen. Nicht nur der Heilige Geist ist ein Geschenk. Das ganze Werk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist ein Geschenk. Das ganze Werk. Er hat es ja vollbracht. Er hat es dann. Er ist dafür gestorben. Es ist ein vollbrachtes Werk. Okay. Da gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Okay. Die Frage, die am Schluss da groß stehen bleibt, ist, was du mit diesem Geschenk machst. Das ist ein Geschenk für uns. Das hat Jesus für uns vollbracht. Und ich mag das einfach für uns alle beten. Genau. Herr Jesus, du weißt ganz genau, wie es unserem Herzen ausschaut. Herr, du weißt, wie es uns mit deinem Geschenk geht. Herr Jesus, ich mag dich bitten, dass du uns, wenn wir noch nicht deinen Heiligen Geist hat, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Mein Herr, und ich mag dir bitten für unsere Herzen, dass du unsere Herzen in deine Hand nimmst und sie veränderst durch deinen Heiligen Geist. Ich mag dir danken für das Vorrecht, dass wir dein Werkzeug sein dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Ich mag dir danken für das ganze Wirken von deinem Heiligen Geist, das wir erleben dürfen. Mein Herr, bitte, schenk uns noch mehr davon. Wir brauchen dich. Wir haben es vorher gesungen, Herr Jesus. Deine Wege sind gut, nur du bist wirklich gut, Herr Jesus. Wir brauchen dich. Amen.